Was ist das schön, dass in christlichen Gemeinden wieder gesungen werden kann. Aber es ist unglaublich gefährlich. Leute, ihr macht eine so gefährliche Sache, wenn ihr diese Lieder singt. Herr, wir sind zu dir gekommen, um in deinen Dienst zu stehen. Seid ihr euch der Tragweite dessen bewusst, was das beinhaltet? Jemand hat einmal gesagt, Christen sagen keine Lügen, sie singen sie. Und wir wollen heute Morgen eines machen. Wir wollen mal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Und ich möchte ein Stichwort an die Tafel schreiben. Und ehrlich gesagt, ich habe gar nicht vor, heute furchtbar lange zu predigen. Das tue ich oft genug. Jemand hat mal gesagt, der hat die Gabe der Länge. Also heute liegt das nicht an mir, wenn der Gottesdienst sehr lange geht. Denn ihr müsst mitarbeiten heute. Und je besser ihr mitarbeitet heute und je schneller ich einige Antworten von euch bekomme, desto früher sind wir fertig. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es heute kein Mittagessen. Also, ich schreibe das Stichwort an die Tafel und ihr merkt schon, dass man bei mir auf das Rote achten muss und nicht auf das Schwarze. Und dann seht ihr, worum es mir geht heute Morgen. Herr, wir sind zu dir gekommen, um in deinem Dienst zu stehen. Und wir wollen uns heute Morgen einmal fragen, was ist das eigentlich, christlicher Dienst? Ich meine, wenn wir schon sowas singen, dann sollten wir auch drüber nachdenken, was das Ganze wohl beinhaltet. Und wir machen das heute Morgen einfach mal auf die Weise, dass ich 5 Fragen stellen werde. Ich werde 5 Fragen anlegen an dieses Stichwort Dienst und ich überlasse es euch dann, die Antworten darauf zu finden. Und dann versuche ich das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also, wenn es um den christlichen Dienst geht, dann fangen wir natürlich am besten ganz vorne an. Und ich schreibe ein Stichwort an die Tafel und das ist dann gleichzeitig meine Frage. Meine Frage ist, was meint ihr, liebe Leute, was ist denn eigentlich die Basis für den christlichen Dienst? Wer hat eine Idee? Was könnte die Basis sein für unseren Dienst? Denkt ans Mittagessen, ne? Der Glaube, genau, richtig, der Glaube. Noch ein Gedanke, hier kann man vieles sagen. Richtig, Jesus Christus. Noch eine Antwort? Gottes Wort, okay, richtig. Noch eine Antwort? Liebe, okay. Gebete, ja. Jetzt wird es schon praktisch, ne? Aber zur Praxis kommen wir gleich noch. Ich glaube, es sind schon gute und richtige Antworten gegeben worden. Der Glaube, Jesus Christus als Basis für unseren Dienst. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken heute Morgen, obwohl es eigentlich genau das Gleiche meint. Und ich sage ganz einfach mal, die Basis für unseren christlichen Dienst ist natürlich der Sohn Gottes. Und ich meine das jetzt in einer doppelten Beziehung, wenn ich das Wort Sohn an die Tafel geschrieben habe. Ich sage, einmal ist der Sohn Gottes, ist der Herr Jesus Christus Basis für unseren Dienst. Anders geht's nicht, anders funktioniert nicht. Der Glaube an ihn, natürlich. Und andererseits kommt es darauf an, dass du und ich, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist die entscheidende Basis für unseren Dienst, weil es gibt viele Menschen, auch bei uns im Land, die sich ungeheuer engagieren. Und die sagen, wenn ich mich so richtig einbringe und wenn ich Mitglied bin in einer Gemeinde, in einer Kirche und mich engagiere, ach, dann ist Gott mit mir zufrieden. Und es gibt so viel christliches Engagement, ohne dass es an der Basis stimmt. Und obwohl das heute Morgen keine evangelistische Veranstaltung sein soll, möchte ich doch sagen, wenn irgendjemand hier ist heute Morgen, der noch nicht weiß, dass er ein Kind Gottes ist, da ist die Chance, es heute zu werden. Ich mache manchmal die Beobachtung, dass es in unseren Kreisen viele Menschen gibt, die sich im Grunde genommen unsicher sind, ob bei ihnen diese Basis vorhanden ist. Und da gibt es ein ganz einfaches Rezept. Wenn du dir unsicher bist, ob du wirklich ein Kind Gottes bist, ob du wirklich die Entscheidung getroffen hast für ein Leben mit Jesus und von ihm her wiedergeboren bist zu einer neuen Hoffnung. Wenn du dir unsicher bist, dann mach's jetzt. Und wenn du es heute tust, dann kannst du wissen, dass du ein Kind Gottes bist. Aber wie gesagt, das ist der ganz entscheidende Punkt, dass es an der Basis stimmt. Und weil ich davon ausgehe, dass die allermeisten, die heute Morgen hier sind, Kinder Gottes sind, kommen wir gleich zur nächsten Frage. Und die nächste Frage, die ich stellen möchte, und jetzt wird es tatsächlich praktisch, und ich denke, auch da werden wir wieder verschiedene Antworten haben. Die nächste Frage ist nämlich, wenn das mit der Basis klar ist, was ist dann unser Auftrag? Was meint ihr? Was könnte unser Auftrag sein? Materie am letzten, ne? Genau. Noch ein Gedanke? Bitte? Zeuge sein, okay, ja? Wir haben Stichwort Gebet schon gehört. Das gehört auch dazu. Wer möchte noch was anderes sagen dazu? Ja, richtig. Wenn wir an die Menschen in der Ukraine denken, einer trage die Last des anderen. Liebe, ja. Ich möchte ein Wort an die Tafel schreiben, das das gewissermaßen zusammenfasst und was ein kleines, unscheinbares Wort ist, aber eine enorme Tragweite hat in der Bibel. Das werden wir gleich sehen. Ich schreibe dieses Wort an die Tafel. Ich schreibe einfach das Wort Gehe. Ist euch das mal aufgefallen, dass jede Epoche, die in der Bibel beschrieben wird, jede neue Epoche mit diesem Stichwort anfängt? Beginnen wir doch ganz vorne. Beginnen wir bei diesem Mann genannt Abram. Abram wohnte mit seiner Familie, mit seinem Vater in Ur in Chaldäa. Und eines Tages sprach Gott zu dieser Familie und ich glaube besonders zu Terach, dem Vater Abrams. Und Gott sagte, geh. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann sehe ich den Abram, der das hört, die Treppe runtergeht, geht ums Haus, macht seine Garage auf, holt sein Kamel raus, macht sein Kamel reisefertig. Da kommt sein Freund vorbei und sagt, hey Abram, was machst du da? Und Abram sagt, ja, siehst du doch, ich mache mich reisefertig. Okay, du machst dich reisefertig. Warum? Schön hier in Ur in Chaldäa. Hier stimmt alles. Warum willst du weg? Es ist schwer zu erklären. Komm, Abram, rück raus mit der Sprache. Warum willst du weg? Und dann kratzt Abram sich ein bisschen verlegen am Kopf und sagt, weil Gott das gesagt hat. Aha, Gott hat es gesagt, ja. Und Abram, wo gehst du hin? Das ist noch schwieriger zu erklären. Abram, komm, sag, wo gehst du hin? Ich gehe in ein anderes Land. Und Abram, wie heißt das Land, wo du hingehst? Das hat einen komischen Namen. Ja, komm, sag mal, wie heißt das Land, wo du hingehst? Es heißt, dass ich dir zeigen werde. Merkt ihr was? Dieser Abram musste Schritte machen ins Ungewisse. Und damit begann eine ganz neue Epoche für das Volk Gottes. Es nahm dort seinen Anfang, wo Abram gehen musste. Und Abram ging. Und so geht das durch die ganze Geschichte Israels hindurch. Da war Mose. Das Volk in Gefangenschaft oder in Sklaverei in Ägypten. Mose hatte diesen Auftrag von Gott. Du sollst Führer des Volkes Gottes sein. Und Mose musste immer wieder zu Pharao gehen. Ja? Immer wieder. Let my people go. Lass mein Volk ziehen. Und das ging so lange, bis Pharao das nicht mehr ertragen konnte. Und schließlich gab er noch einen Tritt in den Hintern und sagt, dann geh. Und sie zogen los und sie gingen. Und sie kamen ans Schilfmeer und dann hatten sie massive Probleme. Die Ägypter von hinten, das Meer von vorne. Brauchst du mehr Probleme? Was sagt Gott? Geh. Geht hinein. Geht hinein ins Meer. Und sie gingen und erlebten erst dann, dass aufgrund des Gehorsams ein Problem das andere auffraß. Das Meer verschluckte die Ägypter. Aber sie mussten gehen. Und als diese Epoche der Wüstenwanderung vorbei war, da ging das ja weiter. Dann war da Josua, Nachfolger des Mose, und stand am Jordan. Und der Jordan führte zu der Zeit Hochwasser. Und Gott sagte, geht über den Jordan. Und sie mussten konkrete Schritte tun, hinein ins Wasser. Und erst nachdem sie konkrete Schritte taten, staute sich das Wasser oberhalb bei der Stadt Adam und es floss nach unten ab und sie konnten trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Und so geht das weiter, bis uns Herr Jesus Christus selbst konkrete Schritte machte auf dieser Erde und Schritte unternahm zu den Menschen hin. Und dann gab er seinen Jüngern diesen Auftrag zur Evangelisierung der Welt. Einer der ersten Christen Jerusalems war dieser Mann genannt Philippus. Zunächst berufen als Diakon, aber dann zeigte sich, dass seine wahre Begabung in der Evangelisation lag. Und er ging ins Erweckungsgebiet Samaria und predigte das Evangelium, bis Gott sagte, Philippus, geh. Geh runter, geh nach Süden, geh an diese Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Ups, was soll ich da? Total wüste Gegend. Ja, geh. Und Philippus ging. Und gut, dass er gegangen ist. Wenn er nicht gegangen wäre, hätte er an diesem Tag seinen Predigtext verpasst. Denn da kam der Finanzminister von Äthiopien vorbei, saß auf seinem Wagen und las Philippus den Predigtext vor. Und er brauchte nur noch einzusteigen und das Wort auszulegen. Aber er musste gehen. Er musste gehen. Und die Jünger Jesu, inzwischen zu Aposteln geworden, gingen in alle Welt und predigten das Evangelium aller Kreatur. Aber es begann mit diesem Stichwort, gehe. Seht ihr, du und ich, wir haben ein Vorbild. Das heißt, wir haben viele Vorbilder in der Bibel. Aber es beginnt mit diesem Vorbild genannt Abraham. Ein Mann des Weges, ein Mann, der ging. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, es gibt sehr viele Christen, die haben ein ganz anderes Vorbild. Ich glaube, viele Christen nehmen sich bewusst oder unbewusst ein Vorbild an. Buddha. Da staunst du was? Aber kennst du Buddha? Dick. Und fett sitzt er da und verschränkt seine Arme vorm dicken Bauch. Ihr Lieben, unser Vorbild ist Abraham. Unser Vorbild ist Philippus. Unser Vorbild ist der Herr Jesus Christus selbst. Christen sind Menschen des Weges. Christen sind immer unterwegs zum anderen. Christen sind bemüht, dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Ihr Lieben, ihr habt einen fantastischen Namen. Stadtmission. Und der Name ist Programm. Stadtmission heißt nicht, in irgendeinem Gemeindehaus zu sitzen und sich bedienen zu lassen. Und ich denke, es ist euch klar. Stadtmission heißt, Mission vor Ort zu sein und dahin zu gehen, wo die Menschen sind und ihnen die beste und wundervollste Botschaft dieser Welt auf kreative Art und Weise zu bringen. Oh, ich rede wieder viel zu viel. Deswegen schreibe ich das dritte Stichwort an die Tafel. Und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Hier ist mein drittes Stichwort. Mein drittes Stichwort lautet Natur. Was ist die Natur unseres Dienstes? Was ist die Art und Weise, wie der Dienst jetzt nun geschehen kann? Was meint ihr? Ein Stichwort haben wir schon wieder gehört eben. Jemand hat gesagt, Liebe. Ich glaube, das ist ein so ein Punkt. Leicht gesagt und schwer getan, ja? Das heißt ja auch, dass man die lieben muss, die nicht unbedingt nach unserer Nase sind. die gibt es hier nur auch. Aber was ist die Natur unseres Dienstes? Wer möchte noch was dazu sagen? Predigt. Wer hat das gesagt? Gut, Predigt. Jetzt kontere ich. Ich stimme voll und ganz zu. Adolf Wunderlich hat diesen Satz immer geprägt. Er hat gesagt, was ist denn mit denen, die unter der Nase nicht so richtig zu Fuß sind? Was ist mit denen, denen es dann schwerer fällt, die Klappe aufzumachen? Gott sei Dank, sonst wäre das schlecht mit den Gemeindefesten, ne? Wenn nicht Leute die Gabe des Kuchenbackens hätten. Aber das wirkt alles zusammen. Und trotzdem glaube ich, dass christlicher Glaube etwas ist, was man in Worten ausdrücken kann. Christlichen Glauben kann man in Worten ausdrücken. Und das heißt nicht, dass wir auf der Kanzel stehen müssen. Und doch kann ich auch verbal, nicht nur durch den Kuchen, ein Zeugnis sein, auch verbal. Als der Freund Jesu Lazarus gestorben war und der Herr Jesus Christus schließlich in Bethanien ankam und dort angesichts des Todes in der Nähe des Friedhofs von Bethanien, da wo es nach Verwesung roch, die Proklamation des Lebens von sich gab, indem er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Da stellte er eine Frage. Eine Frage mit drei Worten. Und diese Frage sollten wir uns in jedem Gottesdienst stellen und nach jeder Predigt und nach jeder Andacht. Und die Frage lautete, glaubst du das? Glaubst du das? Und die Antwort lautete, ja, ich glaube, ich glaube. Und dazu sollten wir in der Lage sein, es zu bekennen. Es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Und das geschieht eben nicht nur von der Kanzel, sondern auch, wenn wir den Kuchen dann in die Nachbarschaft tragen. Natur unseres Dienstes. Und ich möchte ein Stichwort an die Tafel schreiben, was eigentlich überhaupt nicht zu einem wunderschönen Sonntagmorgen passt. Aber ist egal, ich tue es trotzdem. Hier ist mein Stichwort und es lautet, arbeite. Denn all das hat mit Arbeit zu tun, ob es die Predigt ist oder das Kuchenbacken. Und die Sache mit der Liebe hat mit sehr viel Arbeit zu tun. Und ich meine das jetzt wieder in einer doppelten Beziehung. Ich glaube nämlich, es beginnt damit, dass der Heilige Geist an uns arbeiten muss. Das ist notwendig. Dass Gottes Geist an uns arbeitet. Und dass Gott uns zurechtbringt, zurechtschleift, damit wir brauchbare Werkzeuge in seiner Hand sind. Das ist notwendig. Und ich denke, mit mir hat Gott schon sehr viel zu tun gehabt. Und trotzdem gebraucht er mich. Gott arbeitet an uns. Und das Nächste ist, dass er uns dann an die Arbeit stellt. Nimm die Erweckungsgeschichte im Siegerland, die damit begonnen hat, dass Gott ganz einfache, schlichte Bergleute in seine Nachfolge gerufen hat. Und diese schlichten und einfachen Bergleute haben unter Tage Zeugnis gegeben von dem, was sie mit Jesus erlebt hatten. Und am Sonntagmorgen haben sich viele von denen nicht auf die faule Haut gelegt, sondern sind losgezogen, um in irgendwelchen Hausgemeinden das Evangelium zu verkündigen. Und sind von da aus weitergelatscht über den nächsten Hügel ins nächste Dorf und haben dort gepredigt. Und waren am Montagmorgen in aller Frühe wieder unter Tage. So hat Gott Gemeinde gebaut im Siegerland. Das ist unsere Tradition. Lassen wir es noch geschehen, dass der Geist Gottes an uns arbeitet und dass er uns an die Arbeit stellt? Ich bin im freien Grund aufgewachsen. Grund der freien Männer. Im Hellertal. Der freie Grund war ja die letzte Ecke im Siegerland, die überhaupt mit dem Evangelium erreicht worden war. Und wisst ihr, die Erweckung bei uns im Siegerland hat dadurch begonnen, dass Leute aus dem Freudenberger Raum ihren Job gekündigt haben und haben eine Stelle angenommen im freien Grund und sind über noch einen Berg gezogen, um dort morgens das Evangelium in die Gruben hineinzubringen. Aber so läuft es. Gott arbeitet an uns und stellt uns an die Arbeit. Ich merke schon, wir kommen ganz prima voran. Und wenn das alles schon so klar ist mit der Basis, dem Auftrag, der Natur unseres Dienstes, ja, dann können wir uns schon die nächste Frage stellen. Und die nächste Frage, die wir uns stellen, wie ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt für unseren Dienst? Was ist der richtige Zeitpunkt? Ups, immer. Au backe, das ist auch ein starkes Wort. Noch eine Idee? Was ist der richtige Zeitpunkt für unseren Dienst? Heute? Jetzt? Uiuiuiui. Ja, schreiben wir es mal auf. Wenn ihr das meint, dann schreiben wir das mal auf. Heute. Ich merke schon, einige von euch, die haben jetzt hier schon Kästchen gezählt, weil das so geht wie beim Kreuzworträtsel, ja? Ist ja auch Kreuzwort, ne? Das Wort vom Kreuz, darum sind wir ja hier heute Morgen. Ja, richtige Zeitpunkt ist heute, ja. Aber jetzt gibt es einige Spezialisten, die sagen, ja Moment mal, wenn das jetzt alles klar ist mit dem, mit der Basis, dem Auftrag und der Natur, dann ist ein ganz spezielles spirituelles Erlebnis notwendig. Dann brauchst du nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist natürlich begründet. Das ist begründet mit dem Pfingstgeschehen. In ein paar Tagen feiern wir Pfingsten. Und der Herr Jesus Christus hatte bei seiner Himmelfahrt gesagt, geht nach Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Whatever that means. Und so sagen manche Leute, okay, das ist genau, was wir brauchen. Wir brauchen ein zweites Pfingsten. Und wenn du persönlich ein Pfingsten erlebt hast, dann ist das okay. Dann bist du bereit für diesen Dienst. Aber ihr Lieben, lasst uns den Gedanken mal konsequent weiterdenken. Gesetzt den Fall, wir müssten ein zweites Pfingsten erleben. Um konkret zu sein, müssen wir dann sagen, dann müssen wir vorher nach Jerusalem gehen, weil der Herr Jesus hat gesagt, geht nach Jerusalem und wartet. Aber wenn wir nach Jerusalem gehen müssen, um dort auf die Ausgießung des Heiligen Geistes zu warten, wisst ihr, dann müssten wir eigentlich vorher nach Bethlehem gehen und darauf warten, dass Jesus geboren wird. Aber der Herr Jesus Christus ist geboren, ein für allemal, dort im Stall in Bethlehem. Und ein für allemal ist er für dich und mich am Kreuz gestorben und auferstanden von den Toten. Ein für allemal. Und ein für allemal hat der Herr Jesus Christus seinen Geist gegeben für seine Gemeinde. Und in dem Moment, wo wir den Herrn Jesus Christus kennenlernen und ihn annehmen und Vergebung unserer Schuld empfangen und wiedergeboren werden zur neuen Hoffnung, gibt uns Gott seinen Geist. Und deswegen stimmt das, was da vorne steht. Der richtige Zeitpunkt für unseren Dienst ist heute und hier und jetzt. Okay, bringt uns zur letzten Frage. Ich merke, wir kommen gut voran. Das Mittagessen scheint gesichert zu sein. Aber die letzte Frage lautet natürlich jetzt, was ist denn der richtige Ort für unseren Dienst? Was ist der richtige Ort? Was meint ihr? Da, wo wir jeden Tag stehen. Jo, noch ein Gedanke? Was ist der richtige Ort? Okay. Noch ein Gedanke? Was ist der richtige Ort für unseren Dienst? Lasst mich. Das ist das mit dem Kästchen zählen, ja? Also wenn der Uli kommt, der führt euch auch schon mal aufs Glatteis. Der Herr Jesus Christus hat es uns deutlich gemacht, wo unser Auftrag liegt. Und ich glaube, unser Auftrag ist ein weltweiter Auftrag. Ist ein weltweiter Auftrag. Das heißt, du, der du heute Morgen hier sitzt und zur Stadtmission in Kreuztal gehörst, du hast eine Verantwortung für die ganze Welt. Darf ich euch mitnehmen auf eine kleine Weltreise heute Morgen? Ich möchte nur vier Beispiele bringen. Vier Beispiele, die mir gezeigt haben, wie groß unser Auftrag ist, wie groß unsere Verantwortung ist. Nun, beginnen wir damit. Ich kam zum Glauben in einer Zeltevangelisation von Jugend für Christus. War damals gerade mal eben 15 Jahre alt. Und kurze Zeit, nachdem ich zum Glauben kam, drückte mir jemand ein Buch in die Hand. Und das Buch war von Dr. Oswald Smith. Es war das Buch Der Mensch, den Gott gebraucht. Und dieses Buch hat mich fasziniert und mir ist klar geworden, Gott gebraucht komische Menschen wie mich. Und es hat mein Leben geprägt. Und kurze Zeit später las ich ein weiteres Buch von Oswald Smith. Den Titel kennt ihr vielleicht. Der Titel lautet Glühende Retterliebe. Und in diesem Buch Glühende Retterliebe wird unter anderem geschildert, wie dieser Pastor Oswald Smith in Toronto eine Gemeinde übernahm, die völlig verschuldet war. Mit einem relativ kleinen Gemeindehaus in der Scott Street in Toronto. Und er fing seinen Dienst auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise an. Er begann damit eine Missionskonferenz zu machen, eine Woche Missionskonferenz in dieser Gemeinde in der Scott Street. Und in dieser Missionskonferenz hat er Tag für Tag um Kollekten gebeten für die Weltmission. Und die Ältesten der Gemeinde kamen zu ihm und sagten, verstehst du nicht, was hier los ist? Wir sind verschuldet. Das ist egal. Er hat Geld gesammelt für die Welt. Und diese Gemeinde hat sich weiterentwickelt. Irgendwann war das Gebäude zu klein in der Scott Street und sie haben ein größeres Gebäude gebaut in der Shepherd Avenue, wo die Gemeinde heute noch ist. Und sie gründeten die People's Church in Toronto. Und lange, lange Zeit war diese People's Church in Toronto die weltweit führende Missionsgemeinde, indem dass diese Gemeinde hunderte von Missionaren finanziell unterstützt. Und aus ihren finanziellen Problemen rauskam, weil der Blick sich öffnete für die Welt. Ich denke an diesen Zeitpunkt zurück, wo meine Frau und ich zum ersten Mal in Toronto waren. Und ich brannte darauf, diese Gemeinde kennenzulernen. Und wir gingen natürlich sonntags morgens zum Gottesdienst. Überwältigt von den vielen Gottesdienstbesuchern. Überwältigt auch von der großartigen Predigt, die Dr. Paul Smith, der Sohn von Oswald Smith, damals hielt. Aber die ganze Zeit habe ich mich gefragt, was macht diese Gemeinde zur Missionsgemeinde? Was ist es? Nach dem Gottesdienst kam jemand auf uns zu und sagte, darf ich euch einladen? Wir haben Mittwochabend eine Gebetsveranstaltung. Würdet ihr kommen? Ja, klar. Und könntet ihr auch ein bisschen was erzählen über eure Arbeit in Deutschland? Das haben wir gerne gemacht. Die Gebetsveranstaltung fand in der Turnhalle statt. Ich habe ein bisschen was erzählt über unsere Arbeit in Deutschland und dann kam eine ältere Dame auf uns zu. Und sie sagte, tun Sie mir mal einen Gefallen und sagen Sie mir doch mal, wie man Ihren Nachnamen richtig ausspricht. Was für Amerikaner natürlich schwer ist. Oder Kanadier. Und ich sagte es ihr. Und dann fragte ich sie, warum interessiert sie das? Und sie sagte, weil wir hier in unserer Gebetsveranstaltung regelmäßig für sie und ihre Arbeit in Deutschland beten. Und keiner weiß, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Seht ihr, das macht eine Gemeinde zur Missionsgemeinde. Ich war baff. Die hier in Toronto beten für uns in Deutschland. Wir waren in Australien unterwegs, meine Frau und ich, denn unser Missionswerk kommt ja aus Australien. Und kamen in einen Ort mit dem schönen Namen Longreach. Der Ort heißt so, weil von allen Ecken der Welt ist dieser Ort schlecht zu erreichen. Und wir waren am Sonntagmorgen in der Baptistengemeinde dort in Longreach. Und vor dem Gottesdienst lernten wir einen Mann kennen und sprachen so mit ihm. Und er sagte, naja, sagt er, ich komme eigentlich nicht regelmäßig zum Gottesdienst. Ich komme nur einmal im Monat. Ich dachte, was für ein Baptist ist das? Und dann sagte er, wenn ich zum Gottesdienst komme, ihr müsst wissen, meine Farm ist 500 Kilometer von hier. Ich komme mit meinem eigenen Flugzeug. Australische Dimension. Und in diesem Gottesdienst am Sonntagmorgen wurde intensiv gebetet für Jugoslawien. Denn es war die Zeit des Jugoslawienkriegs. Und ich habe gedacht, wow, hier buchstäblich am Ende der Welt, in Longreach, wissen die Leute irgendwas von Jugoslawien und setzen sich auseinander mit der Weltlage und beten für die vielen jugoslawischen Teilstaaten. Das hat mich überwältigt. Und ich habe verstanden, das ist christliche Gemeinde, so wie wir heute für die Ukraine gebetet haben. Und im selben Jahr war ich in Serbien und Kroatien. Und ich habe überall, wohin ich kam, gesagt, Leute, ihr dürft wissen, in Longreach, Australien, wird für euch gebetet. Das macht christliche Gemeinde aus. Beispiel Nummer 3. Ich war in den USA, im Bundesstaat Connecticut. Hab den Ort vergessen. Wir hatten verschiedene Dienste dort, Programme im Freien, Kinderprogramme im Freien, wenn ich mich recht erinnere. Und der Pastor der dortigen Gemeinde wollte uns nun unbedingt sein Gemeindehaus zeigen. Das tun alle Pastoren gerne. Und er nahm uns mit in dieses große Gemeindehaus und ich sah etwas, was ich nie zuvor gesehen habe. Auf der einen Seite stand die Kanzel, auf der anderen Seite war der Altar. Aber zwischen Kanzel und Altar war ein großes Schild, überdimensional groß. Und auf diesem Schild stand Missionsland des Monats Neuguinea. Und der Pastor erklärte uns, in diesem Monat beten wir in allen Gemeindeveranstaltungen für Neuguinea. Natürlich im Gottesdienst, im Kinderprogramm, im Jungscha-Programm, in den Chorstunden, in der Gebetsstunde, in allen Veranstaltungen wird für Neuguinea gebetet, den ganzen Monat lang. Und dann tauschen wir das Schild auf und das nächste Land kommt an die Reihe. Und so beten wir uns durch die Welt. Wow, guter Gedanke, oder? Und das vierte Beispiel. Wir waren in der Freien Evangelischen Gemeinde in Sao Paulo. Eine Gemeinde, die ursprünglich mal von Deutschen gegründet worden war. Und jetzt inzwischen wird dort Portugiesisch gepredigt. Und als wir reinkamen ins Gemeindehaus und ich mich innerlich auf meine Predigt einstellte, sah ich ein Schild über dem Eingang zum Gemeindesaal. Und auf diesem Schild stand, wir beten für die Neuevangelisierung Europas. Das ging mir unter die Haut. Ich dachte, ich bin in Brasilien, wo Erweckungszeit war. Und hier betet man für die Neuevangelisierung Europas, die wir dringend notwendig haben. Der Herr Jesus sagt, mein Feld ist die Welt. Und jetzt sagt natürlich jemand, Bibelkenner aus der Stadtmission Kreuztal, sagen, aber Moment, da hast du jetzt die Bibel nicht richtig verstanden. Nimm mal deine Bibel in die Hand und lies mal in der Bibel nach, was da steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und genau das machen wir jetzt. Lesen wir mal Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich lese euch das vor. Und jemand sagt, da heißt es doch, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Das heißt doch, zuerst in Jerusalem und dann in ganz Judäa und dann in Samaria und dann bis ans Ende der Erde. Das ist eine deutliche Reihenfolge. Freunde, das steht hier gar nicht. Hier steht nicht zuerst hier und dann da und dann da und dann da. Warum? Weil ihr mit Kreuztal nie fertig werdet. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Natürlich ist die primäre Aufgabe hier in Kreuztal, da wo ihr steht, da wo ihr wohnt, eure Nachbarschaft. Und manchmal sind die 1000 Schritte auf ein Missionsfeld nicht so schwierig zu gehen wie die paar Schritte zum Nachbarhaus. Aber unsere Aufgabe ist hier, ganz klar. Und gleichzeitig in der ganzen Welt. Und deswegen hat der Herr Jesus Christus, wenn er von seinem Feld sprach, von der Welt sprach, gerne ein Wort gebraucht, das ich jetzt an die Tafel schreiben werde, dass das ganz klar beinhaltet. Wenn er von seinem Feld sprach, dann nannte er das öfters den Weinberg. Und gemeint ist die ganze Welt. Ja, und jetzt denkt ihr, was ist das, eine komische Predigt heute Morgen? Ach, der hat ja noch nicht mal einen Predigttext am Anfang vorgelesen. Stimmt. Das überlasse ich euch jetzt. Ich habe gesehen, einige von euch haben die Bibel dabei. Das ist gut. Ihr müsst wirklich überprüfen, ob das stimmt, was ich hier erzähle. Schlagt doch mal die Bibel auf. Schlagt mal Matthäus 21, Vers 28 auf. Und wer das gefunden hat, der darf es gerne mal laut vorlesen. Matthäus 21, Vers 28. Na, wer hat es gefunden? Schlachterübersetzung, ja. Luther sagt, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg. Basis, Auftrag, Natur, Zeit und Ort des Dienstes, da ist alles. Mein Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg. Was braucht man noch mehr? Es ist doch ganz klar umrissen, was unseren christlichen Dienst ausmacht. Und jetzt lasst uns mal gucken, wie diese Geschichte weitergeht. Das ist nämlich ungeheuer spannend und so lebensnah. Das heißt, bei Luther heißt es, was dünkt euch aber? Ein komisches Wort, ne? Das heißt, was meint ihr? Was meint ihr? Ein Sohn hatte zwei Söhne, der ging zum ersten und sprach, mein Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Keine Lust. Papa, guck doch mal aus dem Fenster. Guck doch mal, was wir für ein Sauwetter haben. Das gießt aus Kübel und da soll ich in den Weinberg gehen, da bleibt meine Gummistiefel im Bad stecken. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, es ist so heiß. Papa, es ist viel zu heiß, ich kriege einen Hitzschlag. Eine Ausrede fällt einem ja immer ein. Wenn ihr mal für irgendwas eine gute Ausrede braucht, kommt, fragt mich. Ich bin Spezialist im Erfinden von Ausreden. Und genau so ist es. Wir haben immer Ausreden parat, wenn Gott was von uns möchte. Irgendwas fällt uns schon ein. Aber die Geschichte geht weiter. Hernach aber, und das sparen wir noch aus, Vers 30. Als aber der Vater zu dem anderen ging und dasselbe sagte, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg. Da antwortete dieser und sprach, ja Herr, ja Herr, klar, Weinbergsarbeit macht Spaß, das ist toll, das ist spitze, komm Papa, wo ist die Hacke, wo ist die Schaufel, wo ist die Schere, ich gehe los und arbeite in Weinberg. Habt ihr den nächsten Satz auch gelesen? Und ging nicht hin. Ja, Papa, mach ich. Und ging nicht hin. Wie oft hören wir Gottes Stimme und sind spontan bereit, das zu tun, was Gott von uns möchte? Ja, natürlich. Und im nächsten Moment haben wir es vergessen. Oder was anderes ist uns wichtiger geworden. Herr, ich bin bereit, in deinem Dienst zu stehen. Aber kommen wir nochmal zurück auf den ersten. Kommen wir nochmal zurück. Was dünkt euch aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Hernach aber reute es ihn. Oh, es reute ihn. Er tat Buße, das ist, was das heißt. Papa, tut mir leid. Ich habe zu schnell geantwortet. Weil wenn du was sagst, dann soll ich es auch tun. Wie oft nennen wir Jesus unseren Herrn, tun nicht das, was er von uns möchte. Papa, es tut mir leid. Er tat Buße und dann heißt es hier, und er ging doch hin. Ist das nicht super? Das ist Erweckung. Und wenn Erweckung geschehen soll in Kreuztal und im Siegerland und NRW und Deutschland und auf der ganzen Welt, immer über diese Schiene. Es fängt an mit Buße. Tut mir leid, dass ich meinen Auftrag vernachlässigt habe. Ich möchte jetzt gehen und das tun, was du von mir sagst. Und wenn Gott heute vor dir steht und zu dir spricht in diesem Gottesdienst und wenn er sagt, mein Sohn, meine Tochter, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg, dann heißt das für jeden von uns was ganz anderes. Aber die Frage ist, was machst du damit? Gott möge uns schenken, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Amen. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du der Herr der Arbeit bist und dass du der Herr der Ernte bist. Lass uns das nie vergessen. Und wenn wir dich Herr nennen, wenn wir von dir reden und singen als dem König, dann gib du uns ein gehorsames Herz, indem wir das tun, was du uns aufträgst. Amen.
Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, lasst euch von meinem Brief ermahnen und ermutigen. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Zum Schluss möchte ich euch mitteilen, dass unser Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Sobald er kommt, wollen wir gemeinsam besuchen. Viele Grüße sende ich an eure Gemeinden und an alle ihre Leiter. Die Christen aus Italien lassen euch grüßen. Gottes Gnade sei mit euch. Amen.